Der Predigttext am heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium, Kapitel 15 von Vers 1 an. Lukasevangelium, Kapitel 15 von Vers 1 an. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten, er lässt dies Gesindel zu sich, er isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis, weiter ab Vers 11. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus. Er verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen der Bürger des Landes und der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und er sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter und alle die bekommen mehr, als sie essen können und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück von zu Hause entfernt. Da sah ihn sein Vater schon kommen. Und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Da sagte der, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und er wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn erwiderte, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause und da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Die sicherlich bekannteste Geschichte aus der Bibel. Und manche haben beim Lesen vielleicht gedacht, kenne ich in- und auswendig seit Jahren und Jahrzehnten. Könntest mich nachts um 1 oder 2 wecken und ich könnte sie runterspulen. Kann uns so eine bekannte Geschichte noch etwas sagen? Dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, hat im Laufe der Zeit sehr unterschiedliche Überschriften bekommen. Die gebräuchlichste ist der verlorene Sohn. Ein junger Mann läuft von zu Hause weg, kommt unter die Räder und als er so richtig tief im Dreck sitzt, da geht er in sich und kehrt zu seinem Vater zurück. Das Entscheidende an diesem Blickwinkel, wie der junge Mann am Tiefpunkt angekommen in sich geht und zu seinem Vater umkehrt. Ein anderer Titel lautet Der barmherzige Vater. Bei dem Aspekt steht der Vater im Mittelpunkt. Aus Liebe nimmt er den heruntergekommenen Sohn wieder auf und dem älteren, daheimgebliebenen versucht er gut zuzureden. Aus dieser Warte betrachtet ist die Güte des Vaters der springende Punkt des Gleichnisses. Eine weitere Überschrift heißt die 2 verlorenen Söhne. Und dieser Titel, die 2 verlorenen Söhne, der trifft wohl ziemlich genau den Grund, warum Jesus diese Geschichte überhaupt jemals erzählt hat. Am Anfang des Kapitels, in den ersten Versen, die wir gelesen haben, schildert Lukas die Ausgangssituation. Viele Zöllner und Sünder kamen zu Jesus. Leute also, die in der damaligen Gesellschaft verrufen waren. Wer etwas auf sich und seinen Anstand hielt, der mied solche Personen. Und ausgerechnet die kommen nun zu Jesus. Kommen, um ihn zu hören, denn die Botschaft, die er brachte, berührte ihr Herz. Was dabei in den rechtschaffenen Leuten vor sich ging, den Pharisäern und Schriftgelehrten, den Leuten, die sich in der Bibel super auskannten und genau wussten, was wo steht, was die dachten, das musste man nicht erst mühsam erraten. Ihr Unmut und ihre Verstimmung wurde spürbar in einem Tonfall, der an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig ließ. Jeder Silbe merkte man an, wie Jesus mit diesem Gesindel umging, das passte ihnen überhaupt nicht. Der verbündete sich ja geradezu mit diesen Dahergelaufenen, mit diesen Sündern, mit diesen Verachtenswerten. Und genau dieses Verhalten dieser ehrbaren Leute, die sich nie etwas hatten zu Schulden kommen lassen, ist der Auslöser, so berichtet Lukas uns hier, warum Jesus diese Geschichte überhaupt erzählt. In erster Linie geht es in dieser Geschichte gar nicht darum, wie der jüngere Sohn auf dem absoluten Tiefpunkt zur Besinnung und zur Umkehr kommt. Er schon will Jesus beschreiben, wie der Vater ist, denn so ist Gott, der Vater im Himmel. Darum kamen diese verachteten Leute ja gerade zu ihm. In Jesus begegneten sie dem gnädigen Gott und Vater. Dabei redete Jesus das Fehlverhalten und das Versagen dieser Leute nicht schön. Er tat nicht so, als ob das alles gar nicht so schlimm ist, was die da gemacht hatten. Aber bei ihm fanden sie Vergebung für ihre Schuld, wenn sie aufrichtigen Herzens zu ihm kamen. Jesus gab ihnen die Chance, neu anzufangen. Er stempelte sie nicht von vornherein als hoffnungslose Fälle ab. Und letzten Endes geht es Jesus um die beiden Söhne. Diese beiden Söhne spiegeln zwei Menschengruppen wider. Die Menschengruppen nämlich, die da um Jesus herum waren in der Situation. Diese Menschen möchte er erreichen, beide. Die Pharisäer und die Frommen und die Zöllner und Sünder. So unterschiedlich, wie das nach außen aussah, waren sie nämlich gar nicht aus Gottes Sicht. Sie waren sich ähnlicher, als beide Seiten es wahrscheinlich wahrhaben wollten. Der Vater hatte beide Söhne gleich lieb. Ihm war der eine so wichtig wie der andere. Aber weder der Jüngere noch der Ältere konnten bzw. wollten das verstehen. Der Jüngere vermutete, der Vater will mich hier bloß unterdrücken. Der lässt mich hier in der Familie und auf dem Hof so gar nicht richtig zum Zug kommen. Immer bin ich nur der Kleine. Immer stehe ich hinter meinem Bruder. Möglich auch oder sogar sehr wahrscheinlich, wie uns der Ältere hier geschildert wird, dass sein älterer Bruder ihn genau das hat auch sehr deutlich spüren lassen. Du kommst erst nach mir. Ich bin der Erstgeborene. So bricht der Jüngere schließlich aus der Familie aus. Vater, mein Anteil am Erbe. Mir reicht's. Ich gehe weg. Ich will auch endlich mal jemand sein. Was zu sagen haben. Ich will nicht ständig bevormundet und gegängelt werden. Der Ältere war im Tiefsten genauso unzufrieden, genauso mürrisch im Blick auf seine Position. Immer tun, was der Vater verlangt. Diese elende Schinderei auf dem Hof. Im Grunde unterdrückt mich der Alte doch. So viel treue Pflichterfüllung über all die Jahre hinweg. Und was ist der Dank? Nichts. Nichts. Jeden Tag neue Plackerei. Ich will endlich mal selber bestimmen können. Der Unterschied zwischen dem Älteren und dem Jüngeren, der Ältere, frisst seinen Groll über lange Zeit in sich hinein. Und er wird am Ende ein verbitterter Zeitgenosse. Der jüngere Sohn macht es sich nervlich etwas einfacher. Er haut einfach von zu Hause ab und verjubelt sein Erbteil. Der Ältere bleibt da und er zieht innerlich eine ganz dicke Mauer um sich herum hoch. An den einen kommt der Vater nicht mehr heran, weil er weg ist. An den anderen kommt der Vater nicht mehr heran, weil der innerlich vollkommen dicht gemacht hat. Und genau das ist es, was die beiden Söhne am Ende letztlich verbindet. Sie sind sich näher, als es auf den ersten Augenschein wirkt. Was sie verbindet, sie haben beide eine verzerrte, eine entstellte Wahrnehmung vom Vater. Es wäre ja interessant zu wissen, wie es dem Vater in dieser Zeit innerlich ging, als der jüngere Sohn weg war. Vielleicht hat er manchmal mit dem Älteren am Armbrotstisch gesessen und über den Jüngeren geredet. Wie mag es ihm gehen? Der Vater trägt immer noch das Bild seines Kindes in seinem Herzen. Als der jüngere Sohn zurückkommt, erkennt er ihn interessanterweise schon von Weitem. Obwohl der Typ mittlerweile sicherlich ganz bestimmt sehr heruntergekommen, abgerissen aussah. Ganz anders mögen die Worte des Älteren am Armbrotstisch geklungen haben. Gut, dass der endlich weg ist. Was sorgst du dich eigentlich noch um diesen nichtsnutzigen Taugenichts, diesen Tagedieb? Soll er doch mal selber sehen, wie es da draußen in der Welt wirklich zugeht. Zwei Söhne, derselbe Vater. Rein äußerlich betrachtet war der Schlimmere sicherlich der Jüngere sicherlich der Schlimmere, weil er ja alles im Stich gelassen hatte. Hof, Arbeit, Familie. Der Ältere wirkte nach außen anständiger. Der Ältere hielt in treuer Pflichterfüllung zu Hause aus und biss die Zähne zusammen. Was für ein guter Sohn, dachten die Nachbarn und die Bekannten wahrscheinlich. Wenigstens an dem hat der Vater doch noch seine Freude, nachdem ihn das Schicksal so gebeutelt hat. Wie gesagt, rein äußerlich betrachtet. In Wirklichkeit zwei verlorene Söhne. Der eine ist am Ende aufgrund eigener Schuld, er sitzt buchstäblich im Dreck, und der andere hat sich eingeigelt in hochgradiger Verbitterung. Er ist kalt und abweisend. Zwei Gruppen von Menschen in der Situation um Jesus herum. Da sind die Sünder auf der einen Seite, weggelaufen von Gott, haben sich verrannt und jetzt hängen sie fest in ihrer Schuld. Die liegt ja auch klar vor allen zutage. Um die Gebote Gottes haben die sich doch schon wer weiß wie lange nicht mehr gekümmert. Geschieht ihnen ganz recht, haben sich ihre Misere doch selbst zuzuschreiben. Wären sie mal so schöne Gebotserfüller und treue Pflichterfüller gewesen wie wir, dann hätten sie sich das alles ersparen können. Auf der anderen Seite die Frommen, die Bibelkundigen, die Anständigen. Immer sind sie Gott und seinen Geboten treu geblieben. Was haben sie sich pflichtbewusst abgemüht und aufgeopfert, damit Gottes Sache hier auf der Erde läuft? Wer weiß, wie es darum stünde, wenn sie nicht gewesen wären. Nie hätten sie es auch nur gewagt, nach außen aufzumucken. Und innen drin, naja, da schaut ja keiner hinein. Und jetzt kommen sie da, diese Zöllner und Sünder, diese Anrüchigen, auf einmal hergelaufen. Und Jesus nimmt sie an. Der redet, der feiert sogar mit ihnen. Verschleudert er jetzt an solche Leute das, wofür sie sich selber abgekämpft haben, abgemüht? Die Zuneigung und die Gnade und die Vergebung bei Gott? Wird denen das jetzt hinterhergeworfen im Ramsch-Ausverkauf? Der Jüngere und der ältere Sohn, die Zöllner und Sünder und die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Zwei Gruppen von Menschen, gar nicht so weit voneinander weg. Bis heute gibt es sie. Für die einen ist Gott der große Spiel- und Spaßverderber, der, vor dem man weglaufen muss, weil er einen klein halten will, weil er einem nichts gönnt. Für die anderen ist er der, vor dem man seine Pflichten zu erfüllen hat. Beide haben eine entstellte Wahrnehmung vom Vater. Und die einen sind darum weggelaufen und die anderen sind zwar geblieben, aber sie sind bitter und kalt geworden. Und so gehen sie auch miteinander um. Einen markanten Unterschied gibt es allerdings doch zwischen diesen beiden Gruppen oder diesen beiden Söhnen. Dem, der weggelaufen ist, dem geht auf einmal auf, wie weit er sich vom Vater entfernt hat. Dem Älteren geht gar nichts auf. Er hat einfach nur Recht. Er hat schon immer alles vorher gewusst und schon immer Recht gehabt. Auch in seiner Einschätzung des Jüngeren. Der Ältere kommt zurück vom Feld, wo er sich gerade für den Vater wieder abgeschuftet hat, und er erfährt, was da passiert ist. Da wurde er zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Nach dem Motto, jetzt erst recht nicht mehr. Es reicht. Da kam sein Vater heraus und bat ihn, komm und freu dich doch mit uns. Doch er entgegnete bitter, und ich formuliere mal etwas frei, ich kann und will ihm nicht vergeben, diesem Taugenichts. Und ich kann auch nicht verstehen, ehrlich gesagt, dass du ihm vergibst, dass du gleich ein Fest seinetwegen feierst. Der Vater steht da draußen und er hält diese bitteren, schneidenden Vorwürfe aus. Und er sagt ganz am Schluss immer noch zu dem Älteren, mein Kind, mein Sohn. Und er lädt ihn ein, komm doch mit in das Haus zum Fest, zur Freude. Komm doch auch du heraus aus deiner inneren Verlorenheit, aus deiner zerstörerischen Verbitterung. Menschlich gesprochen muss es den Vater schier zerrissen haben zwischen der warmen Festfreude drinnen und der eisigen Verweigerung draußen. Zwei verlorene Söhne, zwei verlorene Menschengruppen um Jesus herum und drinnen bereitet der Vater ein Fest, ein Freudenfest der Versöhnung vor, ein Freudenfest der Heimkehr. Und dieses Fest der Heimkehr stünde sogar dem Älteren offen. Das Interessanteste an dieser Geschichte ist ihr Ende. Es gibt keins. Diese Geschichte hat keinen Schluss. Jesus lässt sie offen. Er erzählt nicht, wie sie ausgegangen ist. Er verpasst ihr kein Ende nach dem Motto, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich und zufrieden. Dazu ist das, worum es hier geht, zu ernst. Bis heute ist diese Geschichte offen. Bis heute gibt es Menschen, die sich von Gott entfremdet, von Gott getrennt haben in ihrer Sünde. Und bis heute gibt es Menschen, die sich in ihrer Verbitterung verschließen. Wo stehe ich? Wie entscheide ich mich? Wollen wir unsere Entfremdung von Gott aufgeben, umkehren zu ihm? Wollen wir unsere Verbitterung loslassen und zum Vater kommen? Oder wollen wir die alten Brocken krampfhaft festhalten, gekränkter Stolz, Rechthaberei, innere Verletztheit, das, was so tief in unserem Herzen wurzelt? Mit unserer Entscheidung geben wir dieser Geschichte einen Schluss, für uns ganz persönlich. Der Vater wartet, er will vergeben, er will Verbitterung heilen. Er will uns ein Leben bei ihm in seiner Nähe schenken. Wir sind heute eingeladen zum Abendmahl. Der Vater erwartet uns an seinem Tisch, wo er uns in den Zeichen von Brot und Kelch seiner Liebe und Gnade vergewissern will. An uns ist es zu sagen, ja, ich möchte mich neu beschenken lassen. Möchte mich neu beschenken lassen, Vater, mit der Liebe, mit der Versöhnung, mit der Hoffnung, die du gibst. Wenn wir still werden und wir werden während des Abendmahls Gelegenheit dazu haben, wenn wir still werden, spricht Gott mit uns. Ich habe diesen Tisch für euch gedeckt und in Liebe auf euch gewartet. Mit Sehnsucht habe ich nach euch ausgeschaut und eure vergebliche Mühe gesehen, das Leben zu finden. An meinem Tisch dürft ihr euren Hunger nach Leben und euren Durst nach Liebe stillen. Ich habe alles für euch bereit. Eure Verfolger, Angst und Sorge, Schuld und Leid, Einsamkeit und Not, Gier und Neid haben hier keinen Zutritt. Sie dürfen euch in meiner Nähe nicht antasten. Und dann dürfen wir dem Vater sagen, was uns bewegt. Angst, die uns überfällt, dürfen wir benennen. Schuld, die uns bedrückt, aussprechen. Kränkungen, die uns andere zufügen, sagen. Verluste, die uns schmerzen, beklagen. Sorgen, die in uns wohnen, herauslassen. Einsamkeit, die uns lähmt, schildern. Leid, das uns knickt, vorbringen. Wunden, aus denen wir bluten, zeigen. Und Gott hat Zeit und Geduld. Er empfängt und nimmt uns so, wie wir sind. An seinem Tisch zeigt uns Gott seine Liebe. Hier werden wir vorbehaltlos angenommen. Gottes Tisch ist ein Tisch der Festfreude, der Versöhnung, der Stärkung, der Hoffnung. Der Vater erwartet uns. Es liegt an uns, was diese Geschichte Jesu für einen Schluss nimmt. Amen.